So, wir kommen jetzt zu unserem Hauptredner, den ich an dieser Stelle ganz herzlich begrüßen möchte, Hans-Walter Ritter. Hans-Walter Ritter, in der Wirtschaft würde man sagen, Deutschlandchef der Überseeischen Missionsgesellschaft, in Mücke tätig, 3 Kinder. Seit 2005 nimmt er diese Aufgabe wahr und als Hans-Walter und ich so ein paar Tage davor mal ein bisschen telefoniert hatten, da habe ich ein bisschen ausgefragt, habe so gefragt, wie kommst du eigentlich zur Mission oder was ist dir an der Mission besonders wichtig? Hans-Walter wäre eigentlich gern auf dem Missionsfeld, aber gesundheitliche Themen lassen das leider nicht zu, dass er in Asien tätig ist. Und dann hat er gesagt, ich bin so jemand, ich möchte eigentlich an der Basis dafür sorgen, dass Menschen motiviert werden, in die Mission zu gehen. Und als ich ihn dann gefragt habe, ja, Hans-Walter, warum Mission? Warum möchtest du in die Mission? Dann war seine Antwort ganz interessant. Gott will, dass Menschen erfahren, dass er sie liebt. Ich habe ihn gefragt, was er möchte, der Hans-Walter, und er hat mir gesagt, Gott will, dass Menschen erfahren, dass er sie liebt. Das fand ich einfach total spannend, dass eure Perspektiven da schon so übereinander liegen. Das hat mich ja bewegt. Hans-Walter, wir freuen uns ganz sehr drüber, was du uns jetzt über diesen James Fraser, den wir alle scheinbar noch nicht so gut kennen, erzählen möchtest. Und spannend ist natürlich auch, und die Frage wirst du uns gleich als Einstieg vielleicht nochmal beantworten, was hat der Deutschlandchef UMG mit Pampers zu tun? Erzähl mal.
Ja, was hat der Deutschlandchef mit Pampers zu tun? Ich habe Pampers produziert, jede Menge sogar. Wir hatten so viele, dass wir sie verkaufen konnten. Ich habe im größten Windelwerk der Welt in Peppen bei Euskirchen zwischen Köln und Bonn, da war ich nach dem Studium, ich bin Wirtschaftsingenieur von Hause aus, war ich dann in der verantwortlich mit 80 Mitarbeitern für die Endverpackung. Das heißt also, die Windeln, die kamen alle aus den Maschinen und kamen dann ins Lagerhaus und da haben wir die dann so verpackt, dass die dann in alle Welt geschickt werden konnten. Ja. Aber irgendwann mal überlegt man sich ja doch, ne, ob die Windeln, das ist ja doch alles irgendwie für ein Abfallprodukt letztendlich, also wofür die gut sind, und ob man sich damit sein ganzes Leben lang beschäftigen will. Das war dann doch mal die Frage und dann hat Gott gesagt, hey, setz doch deinen Beruf ein in einem geschlossenen Land. Und das war dann die große Idee eigentlich, dass wir gesagt haben, wir wollen nach China gehen. Wir wollen in ein Land gehen, in dem du nicht reinkommst als Missionar, sondern indem du einen guten Beruf haben musst, um dort zu arbeiten. Und dort wollen wir eigentlich ein Brief Jesu Christi sein. Und das hat dann ausgelöst, dass wir uns beworben haben bei der China-Inland-Mission, die heute Überseeische Missionsgemeinschaft heißt, bei der auch eben dieser James Fraser da war. Und deswegen habe ich da ein bisschen Kontakte dazu. Und auch er hat sehr viel in China gewirkt. Es gäbe sehr viele Details über diesen Mann, die sehr interessant sind. Und ich werde versuchen, so in der nächsten halben Stunde, 35 Minuten, euch ein paar von diesen Details näher zu bringen. Ich werde mich begrenzen müssen, aber ich schlag mal so ein paar Schneisen, okay? Wir schreiben das Jahr 1908. Ein junger Mann namens James Osram Fraser verlässt England, um Jesus in China als Missionar zu dienen. Nach seiner Einführung in Shanghai, ich bringe euch mal eine Karte, okay? Weiß nicht, ob ihr die alle lesen könnt, so bis da hinten. Das große Gelbe, großgelb, China, okay? Also das große Gelbe ist China, Shanghai ist hier an der Seite und dann bis hier in dieser Region hat er gearbeitet. Das ist die Region Yunnan und das ist also praktisch das Eck zwischen Laos, Thailand und das heutige Myanmar, damals Burma. Das ist hier eine ganz bergige Region, 5.000er, 6.000 Meter hohe Berge. Also nach seiner Einführung in Shanghai, wo er schon mal angefangen hat, Chinesisch zu lernen, da hat man ihn auserwählt und er wurde eben nach Yunnan berufen. Er hat einige Wochen auf dem Schiff, auf Eselsrücken zu Fuß verbracht, um überhaupt dorthin zu kommen. Er lernt Chinesisch, er lernt hinterher die Sprache eines Bergstammes, die Li Su. Er erfindet für diese Lisu ein Schriftsystem. Er hat geholfen, dass die Lisu, die viel Opium angebaut haben, was Anständiges anbauen, wovon man auch leben kann. Er hat das Schriftsystem entwickelt. Er hat wirklich ganz, ganz viele Dinge gemacht und hinterher auch die Bibel übersetzt. Er arbeitet viele, viele Jahre als ein ganz, ganz einsamer Pionier. Er hat viele unzählige Reisen verbracht auf diesen Bergen, bergauf, bergrunter, durch die Flüsse. Er hat die höchsten Berge überstiegen und die Flüsse durchwatet. Er hat Nächte bei Kälte und im Freien zugebracht. Die waren aber meistens noch angenehmer als die Nächte, die er dann in den kleinen Dörfern bei den Leuten selber, die Einraumhäuser, wo Tiere und Menschen und alles miteinander und alles übereinander und da geschlafen und gelebt hat. Und all das hat er getan, um diese Bergvölker zu erreichen, um ganz nah bei diesen Bergvölkern zu sein. Er lebt zu ihnen und er isst ihre Kost, um ihnen zu begegnen. Ein sehr interessanter Mann. Und das tut er 10 Jahre lang. 10, ja? 10 kleine Nägelein, 10. Das tut er 10 Jahre lang, ohne irgendeinen Erfolg. Zwischendrin kommt mal eine Familie zum Glauben, die dann wieder abfallen. Ab und zu mal einer oder der andere. Aber es passiert faktisch nichts. Hunderte von Kilometern, viele, viele Reisen, gar nichts. Und dann, nach 10 Jahren, 1918, in wenigen Tagen wenden sich mehrere Familien vom Geisterglauben ab und werden Christen. In mehreren Wochen, ganze Dörfer, viele Dörfer, in mehreren Monaten, mehrere Landstriche und in mehreren Jahren eigentlich ein ganz großer Teil der Lisu, die zum Glauben kommen. Und zwar so, dass sie selbst das Evangelium über ihren Stamm hinaustragen zu anderen. Die Karen kommen dadurch zum Glauben und andere Stämme. Es ist wirklich phänomenal, was Gott da getan hat durch diesen ganz einsamen Bergsteiger Gottes. Viele, viele Kämpfe. Ich habe das Buch gerade noch mal gelesen, bin echt erschrocken, wie viele Rückschläge, wie viele Kämpfe, wie viel Einsamkeit, wie viele Krankheiten dieser Mann durchgemacht hat. Und bis heute ist die Frucht seines Lebens, ist die Frucht von dem, was er unter den Lisu getan hat, ist immer noch sichtbar. Und wisst ihr warum? Es gibt 55 anerkannte Minoritätsgruppen in China. Und die chinesische Regierung, eine kommunistische Regierung, erkennt an, dass die Lisu ein christliches Volk sind. Über 50% sind evangelikale, bibelgläubige Christen. Bis heute. Das ist also phänomenal, was Gott da getan hat. Und weil das so ist und weil diese Geschichte so interessant ist, deswegen möchte ich euch einfach da mit hineinnehmen. Warum sind unerreichte Völker so wichtig? Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr diese Vision von Daniel 7. Da ist dieser Mann, der auf dem Thron sitzt, Gott sitzt da auf dem Thron und dann wird zu ihm gebracht einer wie ein Menschensohn. Und ihm wird die Königsherrschaft gegeben und alle Völker und alle Stämme und alle Nationen werden ihm dienen. Da ist bereits in Daniel zur babylonischen Gefangenschaft, da wird bereits vorausgesagt, dass alle Völker diesem einen König dienen werden. Und dann in der Offenbarung, kennt ihr sicher Offenbarung 7, da steht eine unzählbare Menge vor dem Thron Gottes mit weißen Kleidern, das heißt, sie haben ihre Gewänder gewaschen, ihr Leben gewaschen im Blut Jesu Christi. Sie haben einen Palmzweig in ihren Händen, was heißt das? Das ist Anbetung, Hingabe zu Gott. Und da steht eine unübersehbar große Menge aus allen Völkern, allen Stämmen und allen Nationen. Und sie beten Gott an. Wir wissen, dass selbst der letzte Stamm und das letzte Dorf in dieser Welt das Evangelium hören soll und das Evangelium dort ankommen soll, weil Gott es gesagt hat vor vielen, vielen hundert Jahren. Die Geschichte von dem J.O. Fraser, die liest sich für einen Traum. Ein Traum jeder Missionare. Und man könnte manchmal sagen, hey, das ist doch echt der Held. Ich weiß nicht, ob ihr die christliche Karriereleiter kennt. Kennt ihr das? Habe ich mal irgendwo gehört. Schon jemand benutzt? Also man fängt so an, so Jugendkreis und was weiß ich und so. Und also was man ganz toll werden kann, also es geht dann los, die Steigerung ist Pastor, Missionar, Märtyrer. Also das ist so die christliche Karriereleiter, so, die man so haben kann. Und manchmal kommt man sich ja vor, also boah, diese Missionare, was die alles auf die Rille kriegen. So, boah, das schaffe ich nie. Schaffe ich gar nie. Und ich denke, ich möchte euch ein bisschen das wegnehmen. Es ist nicht der Missionar oder der Pastor oder der Märtyrer oder egal, wo ihr euch auf diese Reihe einklickt, sondern es ist der Gott, der diesen Mann und diese Frau treibt. Es ist der Gott, der sie beauftragt, so gerade wie wir in dem Zeugnis von Matthias gehört haben, der die Schwächen vielleicht sogar noch mehr benutzt als unsere Stärken. Deswegen, auch wenn ich euch jetzt viel erzähle von diesem Mann, habt keine Angst, sondern ihr sollt Gott dienen mit dem, was er euch gegeben hat. Noch eine letzte biblische Vorbemerkung. Da ist der kleine Samuel und er kommt zum Eli, der Prophet Samuel. Ja, und er sieht, dass nicht viel abgeht. Und Gott sagt zu diesem Samuel, ich ehre die, die mich ehren. Ich ehre die, die mich ehren. In deinem Leben ehre du Gott mit dem, was du hast. Vergleich dich nicht mit großen Missionaren oder sonst was, sondern ehre du Gott mit deinem Leben und er wird dich ehren. Und hinterher werden die Leute sagen, boah, das war ein Held. Aber nicht, weil du ein Held warst, sondern weil Gott dich geehrt hat. Gut, wir fangen mal an. Das Erste, was ich euch sagen möchte, ist die Berufung und der Charakter von diesem James Fraser. 1906 studiert dieser Mann, und ich möchte euch, das eine ist das Originalbuch Mountain Rain, Regen in den Bergen, Mountain Rain, wurde dann übersetzt und gibt es im CLV-Verlag, Der Bergsteiger Gottes. Da kommt also diese deutsche Bezeichnung her. Ich habe unten am Büchertisch gefragt, sie haben es nicht da, aber sie können es euch jederzeit bestellen. Ja? Der Bergsteiger Gottes, da möchte ich euch einfach mal ein bisschen was vorlesen von diesem Mann, wie er denn auf diesen Weg überhaupt gekommen ist. Der junge Mann saß in einer Ecke der Bibliothek und niemand ahnte etwas von dem königlichen Kampf, der sich im Herzen dieses Menschen zutrug. Zum dritten Mal an diesem Nachmittag faltete er die kleine Broschüre auseinander und las sie durch. Ein Mitstudent hatte sie ihm vor 2 Tagen gegeben. Zwischen ihnen hatte sich ein Gespräch entwickelt und er hatte das Heftlein hervorgeholt. Nun saß der junge Mann über seinen Büchern gebeugt, aber er war sich nur des zunehmenden Konfliktes in seinem Inneren bewusst. Es war das Jahr 1906 und der Student James Fraser studierte Ingenieurwesen am Imperial College in London. Sein Studiengebiet enthielt weltweit ungeheure Aussichten und er wusste, dass seine Fähigkeiten beachtlich waren. Aber dieses 2-Cent-Traktat bohrte an den tiefsten Wurzeln seiner Absicht. Da er ein Mann war, der sich selbst hinterfragte, fand er sich nun Fragen gegenübergestellt, welche er nicht bequem beantworten konnte. Er hatte stets angenommen, dass er hart arbeiten, seine Gaben entwickeln und eine nützliche Laufbahn einschlagen sollte. Natürlich, da er gottesfürchtig war, würde er ein gutes und moralisches Leben führen und zur Kirche gehen. Was konnte Gott mehr erwarten? Ich denke, viele von uns, die fühlen sich genauso. James war recht gut in Mathematik und er zeichnete sich bereits in der Technik aus. Mehr als das hatte er jahrelang Musik praktiziert und würde bald sein erstes Klavierkonzert in London geben. Ein junger Mann von 20 Jahren konnte wohl kaum mehr erreichen. Aber dieses Büchlein sprach von einem Anspruch, den Gott weit über alledem erhob. Dann nimmt er seine Bücher und fährt fort und im Zug liest er dann nochmal dieses Heftlein und dieses Heftlein sagt, wenn unser Meister heute wiederkäme, und Millionen unerreichter vorfände und uns nach einer Erklärung fragte, wie er es selbstverständlich täte, kann ich mir nicht vorstellen, welche Begründung wir ihm zu geben hätten. Aber eines bin ich mir sicher. Die meisten Entschuldigungen, die wir heute mit gutem Gewissen gewohnt sind, ihm zu geben, deren werden wir uns dann gründlich schämen. Die Broschüre sprach davon, sein Leben um Christi willen zu verlieren und davon zu sterben, um zu leben. Kurz gesagt ging es darum, auf verfügbare Pläne und Aussichten zu verzichten, weil Gott etwas Besseres hatte. Bessere Pläne und bessere Aussichten. Die Frage, die diesen Mann also eigentlich bewegt hat, die Frage, die ihn wirklich umgetrempelt und umgetrieben hat, war diese eine Frage. Wenn Gott kommt, wenn Jesus wiederkommt und wenn er uns fragt, hey, was habt ihr denn gemacht mit diesem Missionsbefehl? Was habt ihr denn gemacht mit dieser Aufgabe? Dann wüsste ich nicht, was ich ihm antworten würde, ohne rot zu werden. Und ich denke, die gleiche Frage müsst ihr euch stellen. Was antwortet ihr, Jesus, ohne rot zu werden? James Fraser kommt aus einem zerbrochenen Elternhaus. Sein Vater war ein Exzentriker, seine Mutter hat irgendwann mal mit den 5 Kindern ausgezogen und das damals schon vor über 100 Jahren. Und er war eigentlich immer fromm, so wie ich auch immer fromm war. Ich bin Missionarskind und war eigentlich immer fromm. Aber irgendwo mit 18, da ist es bei mir gedämmert, dass es nicht um Frommsein geht, sondern dass Jesus mein Leben will und dass ich ihm mein Leben geben muss und ihm dieses Leben gehört. Und genauso war es bei ihm als Student, dass er das irgendwann mal kapiert hat, Jesus will mein Leben. Mich hat es echt interessant gefunden, so was hier Charaktereigenschaften. Also erst wird immer wieder von ihm geschrieben, was für einen Humor er hatte. Leute haben immer wieder gesagt, sein schallendes Lachen, wie er den Kopf zurückwirft beim Lachen und einfach herzhaft in jeder Lage lachen kann. Sein einfacher Lebensstil kommt aus einer sehr, sehr guten Familie, reich, hat alles gehabt in seinem Leben und konnte einen ganz, ganz einfachen Lebensstil haben. Er hatte einen enormen Durchhaltewillen. Es steht über ihm geschrieben, dass er als Junge mal 199 Meilen auf dem Fahrrad gesessen ist, ohne abzusteigen. 199 Meilen ist er gefahren und ist nicht runtergegangen, bis er angekommen ist, da wo er war. Und er ist mit seinem Cousin, ist er in den Schweizer Bergen rumgekrabbelt, wie ein Wilder, und hat also da auch die wildesten Bergtouren bereits schon gemacht. Er war hochmusikalisch, auch das habe ich euch schon erwähnt. Er hat immer wieder Konzerte gegeben. Es war auch, wenn er von den Bergen, von seinen Reisen runterkam, einer der Mitmissionare, die hatten ein Klavier. Das Erste, was er gemacht hat, ist nicht gegessen. Er hat kurz Hallo gesagt und dann hat er sich 2, 3, 4, 5 Stunden ans Klavier gesetzt und hat einfach gespielt und hat seine Seele rausgelassen und hat Klassik und alles einfach so runtergespielt, weil er so drin gelebt hat und es so geliebt hat. Und trotzdem, all das, hat er gesagt, gebe ich gerne auf, weil eins liebe ich noch mehr und das ist Jesus. In seinem Leben war immer das die Versuchung. Er hat so viele Gaben gehabt, er konnte so viele Sachen gut, dass die größte Versuchung war, dass er sich an Gutem und Wichtigem sich beschäftigt, aber das Allerwichtigste verpasst. So hat er das formuliert. Meine Versuchung ist, dass ich mich mit so vielem Gutem beschäftigen kann, aber dabei das Wichtigste verpasse. Nach seinem Studienabschluss hat er sich beworben bei der China Inlandmission. Er war ganz beeindruckt von ihren Zielen, er war beeindruckt von dem, was sie machen. Er war beeindruckt zum Beispiel, dass sie nicht um Geld betteln. Er war beeindruckt, dass sie sehr aus Glauben heraus leben. Und er war auch beeindruckt, dass sie immer dahin gehen, wo niemand bisher hingegangen ist. Da, wo wirklich die Unerreichten noch sind. Er hat sich bei der China Inlandmission beworben und die haben ihn abgelehnt. Dann hat er sich ein zweites Mal beworben und er hatte eine Ohrentzündung und sie haben ihn wieder abgelehnt, weil sie gesagt haben, du hältst da niemals durch. Und dann hat er sich das dritte Mal beworben und hat gesagt, mir ist es egal, ich gehe trotzdem. Ich bin berufen. Und diese Stickability heißt es im Englischen, dieses Dranbleiben, dieses so ist es und so muss ich es machen und in diese Richtung, da möchte ich gehen. Das war etwas, was ihn sehr, sehr stark auch ausgezeichnet hat als Mensch. Er kam dann nach der Sprachschule, wie ich euch schon gesagt habe. Die China-Inland-Mission war dafür bekannt, dass es ihr ganz arg wichtig ist, dass die Leute wirklich die Sprache lernen. Die Sprache und Kultur der Menschen. Bis heute ist uns das ganz arg wichtig. Weil wenn wir Menschen erreichen wollen, dann müssen wir in ihrer Herzenssprache reden können. Und deswegen tun unsere Leute ganz viel Zeit darauf verwenden. Interessant ist, es gab einen Missionar, der war für diese Bergprovinz in Yunnan verantwortlich, John McCarthy. Und der hat gesagt, ich gebe nicht auf, ich will Mitarbeiter für diesen Bereich. Die Missionsleitung hat gesagt, wir haben keine Mitarbeiter, es klemmt überall, China ist so riesig, wir können nicht die Leute abgeben. Und er hat gesagt, gebt mir wenigstens einen. Und dann haben sie ihm gesagt, okay, geh in die Sprachschule und such dir einen raus und wir schicken den, den du dir raussuchst. Und dann geht er an die Sprachschule und nach mehreren Tagen schreibt er ein Telegramm ans Headquarter und sagt, schickt mir den James, schickt mir den James. Und dann reist er also mit diesem John McCarthy nach Yunnan in ein Gebiet mit 700 Millionen Menschen. 700 Millionen Menschen und sie waren zu zweit. So war die Not und so ist teilweise auch heute noch die Not. Und immer wieder hat es James Ostrom Fraser unheimlich bewegt, dass er sagt, warum gibt es so wenige? So wenige, die bereit sind zu kommen. So wenige, die bereit sind, diese Not zu sehen und einfach auch zu gehen. Er hat dann Chinesisch studiert erstmal. Er musste das erst noch zu Ende machen. Und es erforderte sehr, sehr viel Disziplin. Ich möchte euch einfach nochmal ein Stück aus seiner Biografie hier vorlesen. James war erst 22 Jahre und er lernte rasch, sich selbst zu schulen gegen die unterschwelligen Angriffe von Teilnahmslosigkeit und Resignation. Er tat sein Bestes, um treu zu sein in den ganz alltäglichen Dingen. James schrieb in jener Zeit, in letzter Zeit wurde es mir dringlich bewusst, dass es wenig ausmacht, in welcher Arbeit wir stecken, solange Gott uns die Arbeit in die Hände gegeben hat. Solange Gott uns die Arbeit in die Hände gegeben hat, ist die treue Verrichtung von jener in einen wie im anderen Fall gleich wichtig. Eine Versuchung, mit der ich oft zu kämpfen habe und die in vielen Variationen recht beharrlich ist, die ist, wenn ich mich nur in dieser oder in jener Position befände, zum Beispiel, sollte ich nicht eine große Arbeit leisten können? Zum Beispiel, wenn ich jetzt Ingenieurwesen hätte, dann könnte ich doch eine ganz super Arbeit machen. Wenn ich schon die Ausbildung hätte, dann könnte ich eine super Arbeit machen. Ich bin momentan in der Vorbereitung und belege Bibelkurse. Aber wenn ich erstmal ausgereist bin, dann kann ich doch viel erreichen. Ja, wenn ich erstmal meine Heimat verlassen habe, dann kann ich viel erreichen. Und letztendlich sagt er, das ist eine der besten Strategien Satans, dass er immer sagt, ja, wenn du erstmal da bist, dann kannst du was erreichen. Und wenn du dann mal da bist, dann kannst du was erreichen. Und er sagt dann, der Herr befiehlt uns zu arbeiten, zu wachen und zu beten. Aber Satan schlägt uns vor, auf eine gute Gelegenheit zum Dienst, zum Wachen und zum Gebet. Satan schlägt uns vor, auf eine gute Gelegenheit zum Dienst zu warten. Natürlich ist es wichtig zu warten, sagt er. Natürlich ist es wichtig, Gott zu fragen. Aber es ist nicht dran, immer seinen Dienst in die Zukunft zu verschieben. Und wenn dann, und wenn dann, und wenn dann, und dann, und wenn die Umstände so wären, ja, dann könnte ich. Sondern er sagt, fang an da, wo du bist. Stark fand ich, als er dann seine erste Predigt halten musste in der Apostelgeschichte, da hat er dann, angefangen, die Apostelgeschichte zu lesen und zu sagen, hey, was haben denn die überhaupt gepredigt? Das heißt, er hat versucht, aus dem Wort Gottes heraus Impulse zu kriegen für seinen Dienst. Und dann trifft er die ersten Lisu. Er trifft das erste Mal die Menschen, für die ihn eigentlich Gott jetzt im Nachhinein nach China berufen hat. Und es ist interessant, wie er das beschreibt. Er sagt, die kamen da auf den Markt, die haben wunderbare Turbane. Kein Mensch konnte sich mit ihnen unterhalten, aber sie haben ihr Zeug verkauft und sie sind natürlich gekommen, um Whisky zu kaufen. Das war für diese Bergstämme immer ganz wichtig und ganz entscheidend. Für ihre Hochzeitsfeste, für ihre Verlobungen haben sie Reiswhisky gekauft, um sich letztendlich zu betrinken. Und er hat einfach eine Liebe auf den ersten Blick einfach empfunden für diese Leute. Er hat versucht, sich mit ihnen zu beschäftigen. Er hat sie eingeladen. Sie haben ihm erklärt, dass sie 6 Tagesreisen gekommen sind, nur um auf diesen Markt zu kommen. Er hat begriffen auf einmal, was das für eine enorme Weite ist. Sie haben ihn eingeladen in sein Dorf. Er hat auf einmal gesehen, wie viele Hunderttausende in diesen Tälern, die fast unerreichbar waren für die damalige Zeit, Menschen da leben. Und dann sagt er, warum gibt es so wenig Mitarbeiter? Das möchte ich euch vielleicht nochmal vorlesen hier, das ist eine ganz tolle Stelle. Nach mehreren Tagen Nonstop-Predigens verbrachte er einige Tage in den Bergen, um den Menschenmengen zu entfliehen. Er setzte sich in den Schatten einer Pagode, um sich von der sengenden Mittagssonne zu schützen. Es war ein wunderschöner Tag und ich hatte eine klare Sicht über die Ebene in beiden Richtungen, wie über die Stadt. Es ist wahr, hier hat noch nie ein Missionar gelebt und die gesamte Ebene mit einer Bevölkerung von vielleicht 100.000 ist ohne das Licht des Evangeliums. Ich glaube, dass Gott selbst durch nur einen Zeugen seines Namens unter diesen Tausenden in Poshan verherrlicht würde. Es scheint so grausam, dass sich nur so wenige für das Missionsfeld anbieten. Ich kann mir nicht helfen, aber ich denke, dass da irgendwas irgendwo falsch liegt. Sicherlich will Gott, dass seine Leute vorwärts gehen. Besteht des Herrn letzter Befehl etwa nicht mehr? Wenn wir uns nur in diesen Winkel der Welt hier in Yunnan anschauen, so erscheint da der eigentümliche Unterschied zu sein zwischen den riesigen Gebieten, großen Städten, unerreichten Vollstämmen, die auf Arbeiter warten, die nicht kommen. Arbeiter überall, die nicht kommen. Das hat ihn immer wieder und immer wieder bewegt. Und was er tut ist, er geht aus, er selbst versucht zu machen, was er machen kann. Er predigt, egal wo er predigen kann und benutzt eigentlich jede Gelegenheit. Und ich möchte euch vielleicht so ein paar kleine Aspekte so sagen. Einmal predigt er vor einem kleinen Haufen, so ein Silberschmied hat so seine Tische da aufgebaut und er durfte da predigen. Und er hat auf den Tisch so ein paar seiner Schriften gelegt und irgendwo in dem ganzen Gedränge fällt der Tisch um und dann sind ein paar von den Schriften verschwunden. Hinterher kommt raus, dass ein kleiner Junge ein Markus-Evangelium da geklaut hat und dieses Markus-Evangelium eine ganz eigenartige Reise gemacht hat und hinterher eine große Erweckung auch gerade dadurch gekommen ist. Einmal kommt raus, dass er verfolgt wird. Mehrere Stunden rennt ihm ein wütender Jäger hinterher, der seine Botschaft irgendwo gehört hatte und ihn umbringen will. Mehrere Stunden jagt er ihn, verfolgt ihn. Er kann sich immer wieder davon befreien, indem er ihm dann seine Sachen hinschmeißt und seine Sandalen hinschmeißt. Und dann bleibt er kurz stehen und guckt, ob das wertvoll genug ist und rennt ihm wieder hinterher. Und nach mehreren Stunden erreicht er endlich ein Dorf und überlebt auch so diese Situation. In den ersten Jahren war es ganz, ganz viel Frust. Aber ich frage euch, was wäre passiert, wenn er nach 9 Jahren nach Hause gegangen wäre? Nach 10 Jahren kam der Durchbruch. Was wäre passiert, wenn er nach 9 Jahren nach Hause gegangen wäre? Wenn er gesagt hat, Gott, du gibst mir keine Mitarbeiter, du schickst mir keine Frau, es ist ätzend hier, ich bin allein, es gibt immer nur Ärger. Hey, Alter, mach mal was. Er hat durchgehalten in all der Fruchtlosigkeit, weil er wusste, ich ehre Gott mit meinem Leben. Und das ist das Entscheidende und das ist das Wichtige. James Fraser ist bekannt für Gebet. Ganz interessant, er hat Gebetsgruppen. Er hat seiner Mutter gesagt, ich kann hier nichts ausrichten, gar nichts. Du musst es tun. Sammle Leute. Er hat Briefe geschrieben, detaillierte Briefe. Wie sehen die Leute aus? Wie sehen die Dörfer aus? Wofür können sie beten? Er hat gesagt, Mutter, sammle deine Freundinnen zusammen. Das Wichtigste ist das Gebet. Die Fruchtlosigkeit kann nur durch Gebet bewegt werden. Er hat Bilder gebraucht, wie zum Beispiel, er sagt, ich bin wie einer, der in seinem Boot sitzt. Aber ich sitze auf Grund. Ich kann paddeln wie ein Wilder. Geht nichts ab. Mutter, du musst beten, dass die Flut kommt. Weil wenn die Flut kommt, dann kann ich rudern. Dann bewegt sich das Boot. Dann geht hier was ab. Mutter, das Gebet ist das Wichtigste. Es war zur Zeit des Ersten Weltkriegs. Er hat gelesen von den Giftgasangriffen, die es da gab und alle möglichen neuen Sachen, die es da im Ersten Weltkrieg gab. Und er hat es gleich verglichen und er hat gesagt, ich komme mir vor wie einer, der in einer Giftwolke umhergeht. Ich erzähle das Evangelium jetzt schon so viele Jahre, aber es geht nichts ab. Und ich komme mir vor wie ein Soldat, der mit einem Maschinengewehr auf Giftgaswolken schießt. Alles umsonst. Mutter, was ich brauche, ist Gebet. Mutter, kannst du Menschen sammeln, die beten? Mutter, kannst du Leute zusammenkriegen, die die Lisu auf ihr Herz nehmen? Und die Mutter hat einen kleinen Kreis von 8, 9 Leuten gesammelt, die sich verpflichtet haben, jeden Tag eine halbe Stunde außerhalb ihrer stillen Zeit wirklich zu beten. Beten, beten, beten für die Lisu. Und diese Gruppe hat gebetet. Und durch dieses Gebet dieser Gruppe, so bin ich ganz, ganz fest überzeugt, kam dann letztendlich der Durchbruch. In einer letzten Reise ist James nochmal durch die ganzen Dörfer gegangen. Er hat gesagt, jetzt verkündige ich das Evangelium das letzte Mal und dann gehe ich. Und auf dieser letzten Reise von Dorf zu Dorf sind die Leute zum Glauben gekommen. Er hat gesagt, es müssen Familien zum Glauben kommen. Warum Familien? Weil Einzelne nicht überleben in so einer Dorfstruktur. Ganze Familien müssen zum Glauben kommen, damit sie leben können. In jedem Dorf hat er gemerkt, dass Gott Menschen vorbereitet hat. Später, nach ein paar Monaten, nach ein paar Jahren, war es sogar so, dass er in Gegenden kam, in denen er noch nie war. Und da gab es Christen. Oder es gab Leute, die gehört hatten, dass er von dem lebendigen Gott erzählt und die gewartet haben und gesagt haben, hier, wir warten schon so lange, dass du kommst. Es war enorm, was Gott getan hat. Aber ich möchte vielleicht sagen, es gibt Lisu in China und es gibt Lisu in Thailand. Und man hat gemerkt, in China waren nach 10 Jahren Gebet von diesem Gebetsteam, da waren die Türen auf. Egal, wo sie hingekommen sind, sind Leute zum Glauben gekommen. In Thailand, die Missionare mussten dann raus aus China später unter den Kommunisten, sie sind nach Thailand gegangen und in Thailand war es ganz, ganz harter Boden, unter dem gleichen Volk mit der gleichen Sprache. Da war der Boden nicht vorbereitet im Gebet. Fraser hatte Prinzipien, die ich auch sehr erstaunlich finde. Er sagte immer wieder, keiner soll Vorteile haben dafür, dass er Christ ist. Er hat zum Beispiel nie den Leuten was bezahlt oder weil sie Christen sind, hat er ihnen Reis gegeben oder sonst irgendwas. Er hat gesagt, es muss von euch kommen. Es muss von euch kommen. Er kam sich teilweise hart vor, aber er hat immer gesagt, ihr seid verantwortlich, ihr seid's. Er ist von Dorf zu Dorf gezogen, teilweise war er nur 3, 4 Tage da, hat die Leute gelehrt, die frisch zum Glauben gekommen sind und dann hat er sie gelassen. Und es war der Heilige Geist, der sie weitergeführt hat und der ihnen die Gnade und die Kraft gegeben hat. Und es war nur durch das Gebet, das viele Gebet der einzelnen Leute. Es ist eine ganze Bewegung ist passiert und vor allem eigentlich getragen durch die Lisu selbst, weil sie angerührt waren von dieser Botschaft. Und dann diese Botschaft weitergetragen haben. Und eben doch nicht mal nur zu ihrem eigenen Volk, sondern selbst über ihre Grenzen hinaus. Die Lisu haben andere Sprachen gelernt, damit sie die Leute um sie herum erreichen können. Nach 14 Jahren ist der gute Mann erst wieder in die Heimat gekommen. Nach 14 Jahren. Also er hat, nach 10 Jahren war der Durchbruch und dann hat er nochmal 4 Jahre da gearbeitet. Und das sind erst dann ist er nach Hause gekommen. Seine Mutter, seine Beter waren hinter ihm. Seine eigene Familie hat ihn allerdings verspottet. Na, was hast du denn gemacht? 14 Jahre warst du weg und bist doch genauso verlumpt wie vorher. Verlacht, verspottet. Als er wieder zurückkam, kamen die Kommunisten. Er musste teilweise fliehen. Von einem, auf einem Floß ist er den gelben Fluss runtergefahren, weil sie fliehen mussten vor den Kommunisten. 1929 hat er dann eine Frau getroffen, eine viel, viel jüngere. Er war mittlerweile 42, sie war 23 und sie haben geheiratet und bald gab es 2 Kinder. In dieser Zeit war einfach nur Aufbruch, einfach nur ganz, ganz tolle Szenen und vielleicht noch so ein paar Geschichtchen dazu. Einmal ist er gereist mit einer dänischen Evangelistin und einem schottischen Mitarbeiter. Und weil es mittlerweile schon wieder Krieg war, kamen dann die Chinesen und haben ihn angehalten und haben gesagt, halt, ihr seid doch alles auch so Besatzer, diese Engländer und was weiß ich und so, wir sperren euch ein. Woher kommt ihr denn? Und dann hat die Dänin hat dann gesagt, ach, ich bin aus Dänemark und wir werden von Nazi-Deutschland besetzt. Ah, Okay, ihr seid also auch besetztes Volk. Und dann hat der Schotte ganz schnell gesagt, und wir sind Schotten und wir werden von den Engländern besetzt. Und dann hat der Chinese gesagt, ach, ihr seid auch alle Besetzte. Na, dann kommt her, setzt euch an den Tisch, lasst uns zusammen essen. 1938 stirbt James Fraser an Malaria mit 52 Jahren. 2 Kinder und die Frau hat gerade das dritte erwartet. Seine Frau reist ab über Burma, runter dann mit dem Schiff nach Malaysia, um die älteste Tochter von der Schule abzuholen. Und sie ist schon auf dem Schiff. Da ist einer, der will sie unbedingt noch sprechen. Unbedingt. Und dann kommt raus, dass das dieser Karen ist, dieser Jäger, der den James damals einen halben Tag lang verfolgt hat und ihm nachgelaufen ist und ihn umbringen wollte. Und dieser Mann hat später von Lisu Menschen die Botschaft gehört und wollte einfach noch kommen und dieser Frau wenigstens sagen, dass er zum Glauben gekommen ist. Es gibt ganz tolle Geschichten und deswegen empfehle ich euch sehr das Buch Beide Dings. Es gibt mittlerweile auch einen Video beim Hensler Verlag entschieden, 30 Minuten, James Fraser, der Durchbruch, der auch ganz besonders diesen Durchbruch gibt. Wir haben ein Arbeitsmaterial dazu, das sind zum Beispiel Stundenentwürfe, damit man 2 Religionsstunden zum Beispiel drüber halten kann, eine Predigt über Fraser und über Gebet, solche Sachen. Also wer sich dafür interessiert, kann nachher gerne zu mir kommen. Fraser, das Buch Fraser schließt mit dieser einen Geschichte aus 2. Samuel, wo der König David nach der Volkszählung bricht die Pest aus und der Prophet sagt ihm, du musst opfern. Geh auf die und die Höhe, die gehört dem und dem Mann und da opfere Gott. Und wenn du opferst, dann wird die Pest aufhören. Und König David geht hin und da kommt der Mann, dem diese Höhe und der Bauernhof gehört und er sagt, ich schenke dir alles, opfer, damit die Pest aufhört. Und König David sagt, nein, wenn ich Gott ein Opfer gebe, dann möchte ich dafür bezahlen. Ich opfere Gott nicht etwas, was mich nichts kostet. Und ich denke, das ist sehr charakteristisch für dieses Leben von James Fraser. Er hat geopfert und er hat es sich etwas kosten lassen. Aber Gott hat es geehrt. Wer Gott ehrt, den ehrt. Wer Gott ehrt, der wird auch wieder von Gott geehrt. Und ich möchte euch das einfach nochmal fragen. Wie dieses kleine Heft diesen James Fraser so herausgefordert hat. Was würdest du Jesus antworten, wenn er dich fragt? Hey, warum sind noch so viele Leute, die noch nichts gehört haben? Warum sind noch so viele Leute, die die Botschaft noch nie gehört haben? Warum gibt es immer noch so viele unerreichte Völker, obwohl ich der König über alle Völker sein will? Welche Antwort würdest du Jesus geben? Ich möchte dich mit dieser Frage entlassen. Weiß, du sollst niemals Fraser oder irgendeinen anderen kopieren. Darum geht's nicht. Sondern du sollst mit dem, was Gott in dich hineingelegt hat, ihm dienen. So wie wir gerade in den beiden Zeugnissen gehört haben, stell dich Gott zur Verfügung. Lass ihn dich benutzen zu dem, was er tun will. Ob es was Großes ist oder was Kleines, darum geht's nicht. Die vielen Namenlosen, die werden im Himmel die Helden sein, nicht die, über die die Bücher geschrieben werden. Was würdest du Jesus antworten, wenn er dich fragt? Ich möchte beten. Lebendiger Gott, wir haben jetzt gehört die Geschichte von James Fraser, ein vollkommen unbekannter Mann für die meisten von uns. Lebendiger Gott, ich bitte dich, dass die Geschichte von James Fraser, die Geschichte von den Zeugnissen, auch die wir gerade heute gehört haben, dass die unser Leben verändert. Ich bitte dich, dass du diese Frage, die du dem James Fraser gestellt hast, auch in unserem Herz stellst. Und dass du jeden Einzelnen hier, meiner Geschwister, nicht mehr loslässt, bevor diese Frage beantwortet ist. Amen.